Wir lesen aus dem ersten Brief des Johannes 4, 7 bis 21. Die Liebe zu Gott und zum Bruder. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben.
Liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs sind und wenn man mit spitzen Ohren hört, ich weiß keinerlei Details, aber wer mit spitzen Ohren hört, der wird eines erkennen. Wo unser Herr einen Dom baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben. Und diese wunderbare Gemeinde, die so lange Strecke Weg sicher auch hier miteinander gegangen ist, muss jetzt eines klar in sich wachsen lassen. Das Vertrauen zu denen, die leiten und gemeinsam unterwegs sind, die Gemeinde in die Zukunft zu führen. Erlauben wir es dem Teufel nicht, Sand ins Getriebe zu werfen. Er steht schon lauernd an der Ecke und an der Tür. Da können wir sicher sein. Denn wo immer noch Gemeinde so zusammenkommt wie hier, dann hat er das große Bedürfnis, diese Gemeinde durcheinander und auseinander zu bringen. Bleibt einig im Geiste, ringt um Klarheit und Wahrheit, das ist wahr, aber geht miteinander und nicht auseinander. Ich danke euch für das Recht, als ein Wegbegleiter dieser Gemeinde, ihnen dies zu sagen. Wie gesagt, ich habe keinerlei Informationen, niemand ist gekommen, hat gesagt, rede mal zur Gemeinde in ihr Gewissen heute Morgen, sondern ich habe nur auf Zwischentöne gehört, vorhin bei den Ansagen und auch schon vorher ein wenig drüben im Zimmer, wo wir zusammen dann gebetet haben. Liebe, die die Welt verändert, also auf geht's. Wer liebt, hat schon gewonnen, das dürfen Sie nie vergessen, ist einer meiner Buchtitel. Wer liebt, hat schon gewonnen. Liebe Schwestern und Brüder, das Tolle daran ist, hier wird gewonnen, ohne dass jemand besiegt wird. Hier wird gewonnen, ohne dass es zum Kampf kommt. Wer liebt, der wird die Welt verändern. Und ich lese uns dazu aus der Heiligen Schrift, aus dem 1. Korintherbrief, die Verse, Kapitel 16, Vers 13 und 14, die Verse. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Als ich diesen Text gewählt habe, wusste ich nicht um die Situation hier. Gott führt auch hier. Glaubt daran und dann werdet ihr selig werden. Liebe, die die Welt verändert. Zwei gute Freunde gingen gemeinsam zur Schule, die ganze Schulzeit. Das Studium haben sie auch gemeinsam durchgezogen. Danach trennten sich ihre Wege. Der eine wurde Richter, der andere kriminell. Und eines Tages kommt es zu einem Prozess. Der Richter steht vor seinem straffällig gewordenen Freund. Dieser gesteht seine Schuld. Und der Richter erkennt in dem Angeklagten seinen Freund aus Jugendzeiten. Nun steht der Richter vor einem Dilemma. Sollte er wegen Befangenheit die Prozessführung ablehnen? Als Richter musste er Recht sprechen. Was machen? Er konnte den Dieb nicht einfach laufen lassen. Das ging nicht. Andererseits stand er vor seinem Freund. Was für ein Dilemma. Was sollte er tun? Er verhängte eine Geldstrafe, die dem Vergehen gemäß war. Und nach der Verhandlung ging er noch im Gerichtssaal vom Richtertisch weg auf diesen seinen Freund, den er Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, hat ihn in den Arm genommen, sein Scheckbuch gezogen und die Strafsumme aus der eigenen Tasche bezahlt. Eine Geschichte, die mein Herz berührt hat. Er bezahlte die Strafe für seinen Freund, weil er erkannte, der hat nicht nur geklaut, weil er Lust hatte zum Klauen, sondern weil es ihm sehr schlecht ging. Erstens, liebe und dann mache, was du willst. Ich lese nochmal. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle kommen noch von Weihnachten her. Haben Sie schon vergessen? Wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit. Wir alle kommen von Weihnachten her. Unser Glaube hat seine Begründung in Bethlehem. Vergessen Sie das bitte nie. An Weihnachten kommt Gott menschlich zu uns Menschen. Unfassbar, unfassbar. Und vielleicht gibt es ja manchen unter uns, der sich fragt, ist in den biblischen Berichten nicht doch viel Folklore? Waren da wirklich all die Engel, die Hirten, die weisen Männer aus dem Morgenland? Ist das mit der Jungfrauengeburt ernst zu nehmen oder war vielleicht doch der Josef beteiligt? Ich sage Ihnen eines, rational werden wir diese Frage nicht klären können. Es wird nicht gelingen. Ich sage Ihnen, was entscheidend ist. Wenn Gott will, dass alles in unserem Leben in Liebe geschehen soll, dann greift er mit seinem Kommen in diese Welt zu außerordentlichen Mitteln. Ich sage Ihnen das. Verzeihen Sie, wenn Sie mich heute nicht so gut verstehen können. Mir sind die Implantate rausgefallen, ich bin oben ohne. Aber ich wollte den Gottesdienst nicht absagen. Gott greift zu außerordentlichen Mitteln. Es geht gar nicht um Folklore. Und ich möchte Sie mitnehmen, auch in ein Argumentationsfeld denen gegenüber, die nur noch lachen. Das kannst du doch niemand erzählen, da muss man ja die Hose mit der Beißzange anziehen. Jungfrauengeburt. Weiß doch jeder, dass das nicht geht. Weiß doch jeder, dass das männliche Sperma und das weibliche Ei dazugehört. Das weiß doch wirklich jeder. Bedenken Sie bitte, wir reden von dem Gott, der ein paar Worte sprach und es gab ein Weltall. Von einem Augenblick zum anderen war im Urknall die ganze Schöpfung angelegt. Gott ist noch viel größer, als unsere Altvorderen gedacht haben. Mikro- und Makrokosmos kommen in einem Augenblick aus dem Nichts. Braucht dann Gott wirklich das von ihm geschaffene weibliche Ei und die männliche Samenzelle, um in die Welt zu kommen? Überlegt mal, das weibliche Ei ist ungefähr Stecknadelskopf groß. Und die männliche Samenzelle, die einzelne Zelle, die befruchtend in das Ei eindringt, ist Bruchteile von einem Millimeter groß. Und darin ist alles, aber auch alles angelegt, was uns ausmacht. Ob wir Picknicker sind, das sind die mit den breiten Schultern und dem kurzen Hals. Ob wir Athleten sind, das sind die, die machen einmal so und dann wächst ein Berg. Oder Leptosomen, das sind die schmalen Handtücher wie er. Der Alexander kann eine ganze Kirschtorte verputzen und wiegt kein Gramm mehr. Ich bin Picknicker. Wenn ich nur an der Kirschtorte vorbeilaufe, habe ich ein Kilo mehr drauf. Das ist alles in diesem Augenblick angelegt. Ob ich blaue oder grüne oder braune Augen habe, wie groß ich werde, immer unter der Voraussetzung, dass nicht ein Unfall passiert, alles angelegt. Sogar unsere biologische Todesstunde ist schon angelegt. In diesem Augenblick, wo der Stecknadelskopf große Ei der Frau und die Bruchteile von einem Millimeter großen Samenzelle des Mannes ineinander verschmelzen. Und das alles hat Gott geschaffen. Wie intelligent wir sind. Natürlich kommt die Umwelt dann dazu und prägt uns. Das ist wahr. Aber die Voraussetzungen dafür sind alle angelegt, alle in diesem einen einzigen Augenblick. Von daher debattiere ich persönlich nicht mehr, ab wann ein Mensch ist. Verehrte, liebe Schwestern und Brüder, darum geht es, dass Gott dies alles kann und milliardenfach in der Weltgeschichte nachgewiesen hat. Denn auch heute leben etwa 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und alles Originale, keiner gleicht dem anderen. Auch eineige Zwillinge nicht. In der Struktur ja, aber nicht, wie sie als Mensch werden. Schauen Sie, ich bin selbst Vater und Großvater von Zwillingen. Der eine geht auf die Toilette, der andere verbrennt sich in diesem Augenblick die Hände am Ofen. Es sind völlig andere Erfahrungen und es wird ein anderer Mensch daraus. Kein Mensch gleicht dem anderen. So groß ist dieser Gott. Und dieser Gott soll es nicht, wenn er das will, fertigbringen, das Ei im Mutterleibe der Maria zu befruchten. Was für ein Denken ist das eigentlich? Da hat, wenn jemand lacht über die Jungfrauengeburt, nichts begriffen, nichts. Mit 17 habe ich es auch nicht geglaubt. Da hat ein erfahrener Jugendleiter zu mir gesagt, Friedrich, jetzt schweigen wir mal ein Jahr drüber, dann reden wir wieder. Den habe ich genervt. Genau mit dem Argument, ich war junger Autoschlosser, mit dem Argument, du kannst nicht verlangen, dass ich die Hose mit einer Beißzange anziehe. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, hören wir auf, in den Chor derer einzustimmen, die Gott pausenlos erklären, was er nicht kann. Wenn er das nicht kann, kann er auch kein Weltall entstehen lassen. Kann er nicht einen Mikrokosmos, der, das ist die Welt im Kleinen, der genauso großartig ist wie der Makrokosmos, das ist die Welt im Großen, kann er auch nicht schaffen. Aber dann petzen sie sich mal in den Backen oder in die Wange, das klingt besser. Sie sind doch da, oder? Und wenn ich da rausgucke, dann sehe ich eine Hecke oder hinter Bäume, ist alles da. Alles in einem einzigen Augenblick von diesem großen Gott geschaffen. Ich diskutiere über Jungfrauengeburt nicht mehr. Ich frage etwas anderes. Herr, was willst du uns eigentlich damit sagen? Und das ist das eigentliche Geheimnis. Aber ein Geheimnis kriegt man eben nicht wissenschaftlich gelöst. Ein Rätsel ja, aber ein Geheimnis nicht. Einem Geheimnis muss man sich aussetzen und dann kriegt man auch die Antwort. In Maria kam das Menschliche des Menschen und im Heiligen Geist das göttliche Gottes zusammen. Und so ist eines klar, der Mensch, der dabei entsteht, ist ganz Mensch, wie Luther sagt, und ganz Gott. Und zwar beides zugleich. Luther sagt, ganz Mensch und ganz Gott, unvermischt und unzertrennt. Wieder ein Geheimnis, kriegt keiner von uns raus. In Jesus kommt das Menschliche des Menschen zur Welt und das Göttliche Gottes in einer Person gleichzeitig. Das ist das Geheimnis der Jungfrauengeburt. Und wenn Sie diese Argumentation einmal durchdenken, dann haben Sie auch eine Antwort an die kritischen Leute dieser Welt, die uns pausenlos erklären, so geht es nicht. Die Jungfrauengeburt ist von entscheidender Bedeutung. Gott vernichtet nicht den alten Menschen, um in Jesus einen neuen Menschen zu schaffen, sondern Gott lässt uns in unserem Menschsein, wie wir sind, bestehen. Sie, dich und mich bestehen. Und kommt gleichzeitig in seiner Göttlichkeit in Jesus vor. So, jetzt haben Sie die Antwort, die ich Ihnen geben kann. Wie Sie das sehen, können Sie mir ja nachher erklären. Wir reden von dem Gott, der ein paar Worte sprach und alles ist geworden. Und wenn Sie den Stern von Bethlehem nehmen, das hat mir Thomas Vollheim einmal, eine meiner jungen Leute, dessen Mutter heute 100 wird in Hanau und das ist auch eine sehr christliche Gemeinde, der hat mir das mal auf der Seiser Alm mit einem Fernrohr erklärt. Da war nämlich wieder dieselbe Situation am Himmel, wie sie damals in Bethlehem wissenschaftlich nachgewiesenermaßen war. Saturn und Jupiter standen so beieinander, dass sie wie ein Stern gewirkt haben in übergroßer Helle. Das ist der Stern von Bethlehem. Und für die Herrscher damals war es vollkommen klar, dass wenn ein solcher Stern erscheint, muss ein großer König geboren worden sein. Das war im Orient Konsens. Also haben sie natürlich ihre Magier, so hießen die Wissenschaftler von damals, hat nichts mit Zauberei zu tun. Sie mussten, die den Himmel beobachteten, nun im Auftrage ihrer Herrscher losziehen, um diesem Kind zu huldigen. Das war immer so. Bedenken wir, es ist Gott, der uns an seine Geheimnisse heranführt. Setzen wir uns seinen Geheimnissen aus, werden wir Dinge verstehen, die die Wissenschaft niemals verstehen kann. Halten wir einmal inne, liebe Schwestern und Brüder, es geht nicht um ein Dogma, sondern es zeigt uns, wie groß die Liebe zu uns Menschen ist, zu dir, zu mir und zu ihnen. Wie groß die Liebe zu uns ist. Er vernichtet nicht die Menschlichkeit der Menschen, sondern er begeistert sie. Ich habe nicht begeistert gesagt, begeistert sie. Ich denke, wir werden diesen Liebesakt Gottes als einen Liebesakt Gottes zur Errettung unseres persönlichen Lebens begreifen müssen. Und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärest doch verloren. Ich kann nur sagen, open your heart. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz und du wirst wieder neu staunen lernen. Gott wird am Ende unserer Tage unser Leben beurteilen. Ich weiß, davon darf man gar nicht mehr reden heute. Gott ist, also wenn überhaupt, irgend so ein lieber Opa, der ab und zu gönnerhaft vom Himmel herabwinkt. Au, 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 au. Was für ein Erwachen wird das geben. Gott wird unser Leben beurteilen. Und ob uns das passt oder nicht passt, wird überhaupt nicht gefragt werden. Da kann der größte Philosoph, da kann der wichtigste Politiker antreten und sagen, dann sagt Gott, Fehler gemacht, the heaven first. The heaven first, der Himmel zuerst. Ob uns das passt oder nicht, ich sage es nochmal, wird nicht gefragt werden. Wie der Richter in unserer Geschichte wird Gott Recht sprechen. Oh, ich gehe schon in die Knie, wenn ich nur daran denke. Sehen Sie? Und jetzt kommt es drauf an. In diesem Augenblick verlässt kein Richter die Richterbank, sondern Jesus kommt von der Seite und sagt, Vater, vielleicht sagt er Abba oder Papa, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Abba, ich übernehme. Und es wird darauf ankommen, ob dann der Scheck für unser Leben ausgestellt wird oder nicht, liebe Schwestern und Brüder. Wer sein Leben an Jesus bindet, bindet sein Leben an die Liebe Gottes. Und diese Liebe wird ganz persönlich uns herausreißen aus dem Elend ewiger Verlorenheit. Aus dem Elend ewiger Verlorenheit. Wer in Freundschaft und Liebe mit Jesus lebt, wird dann erleben, dass die Schulden übernommen werden. Ach, was eine Befreiung. War ich gerade noch so, kann ich dann jubeln und springen. Nachher komme ich nicht mehr mit fast 85. Sehen Sie, das ist das Geheimnis von Weihnachten, wie ich persönlich es sehe. Gott lebt es mir vor und unser ganzes Leben, Ihres und meines, soll getragen sein von seiner Liebe, getragen von seiner Liebe. Und wir haben nicht nur immer Halleluja-Stunden in unserem Leben. Da gibt es Stunden der Verzweiflung, der Angst, der Not, der Tränen, getragen von seiner Liebe, aber auch, wo es uns gelingt, die Erfolge, die schönen Seiten. Erfolg und Misserfolg sind in seiner Liebe geborgen und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Wer so geliebt ist von Gott, kann sein Leben im Umgang mit den Menschen um ihn herum auch in Liebe leben. Ach, was wäre die Welt verändert? Zweitens, glaube und dann handle. Vers 13, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Wenn wir erkannt haben, dass Gott uns zur Liebe fähig macht, wenn wir das erkannt haben, dann setzt uns das nicht mehr moralisch unter Druck. Nein. Gott hat uns Menschen tatsächlich in die Freiheit entlassen. Das ist so, liebe Schwestern und Brüder. Er hat uns in die Freiheit entlassen. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, immer wieder neu zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Wir haben diese Möglichkeit. Wir sind keine Marionetten, die funktionieren wie an Schnüren gezogen. Nein, wenn die Liebe das Motiv für unser Leben und Handeln ist, dann wird unser Leben gelingen. Nicht immer, aber immer öfter. Wo der Glaube in unserem Leben lebendig ist, kann die Liebe tatsächlich in uns wachsen, weil wir uns so geliebt wissen von Gott, dass er sich menschlich in diese Welt hineinbegeben hat, um uns zu erlösen. Können wir aus dieser Liebe heraus Kräfte gewinnen, eine Liebe zu leben, die um uns herum die Menschen aufblühen lässt. Wir haben einen Grund zur Hoffnung, die unser Leben trägt, ihr lieben Schwestern und Brüder. Einen Grund zur Hoffnung, die unser Leben trägt. Wenn wir Glaube, Hoffnung und Liebe in unserem Leben zulassen, dann hat jede Trauer, und kein Mensch von uns wird ohne Trauer durch dieses Leben kommen, ihren Ort. Dann wird uns keine Verzweiflung mehr endgültig niederdrücken. Zwischendrin kann das schon passieren, doch, aber endgültig nicht mehr. Dann überwiegt die Lebensfreude die Niederlagen unseres Lebens. Und wir suhlen uns nicht in den Niederlagen so lange nach unten, bis wir wirklich ganz unten sind. Wo wir leben, wird Liebe, Hoffnung und Glauben erfahrbar für die Menschen. Was wäre das? Und ich wünschte Ihnen das so sehr, dass hier von Bruchköbel noch Segensströme in die ganze Umgebung fließen können. Drittens, hoffe und gehe deinen Weg. Noch einmal, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wenn wir uns die Welt der Desinformation heute anschauen, liebe Schwestern und Brüder, dann sind wir aufgerufen, wachsam zu sein. Lasst euch nicht verführen von all denen, die uns überrennen mit ihren Weisheiten und Unwahrheiten. Unser Handeln wird immer öfter unbewusst von verschiedenen Medien beeinflusst und in die Irre geführt. Amerika, Russland, Korea, China und andere treiben uns geradezu vor sich her, geht sehr kritisch um mit dem, was euch da angeboten wird. Setzen wir bewussten Lügen die Wahrheit des Glaubens entgegen, was wäre das, ihr Lieben? Nur die Liebe ist das Gegenmittel gegen allen Hass und alle Unwahrheiten dieser Welt. Übrigens, das ist nicht erst durch TikTok und X so, das war schon immer so, nur in anderer Form. Der Streit zwischen Gut und Böse ist so alt, wie es Menschen gibt. So alt. Schon immer hat es Menschen gegeben, die dafür sogar ihr Leben gelassen haben. Denken Sie an Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Anne Frank. Wir könnten Bücher füllen mit solchen Menschen. Es ist Jesus, der zwischen Golgatha und Auferstehung Tod und Sünde besiegt hat. Das ist der Punkt. Wer sein Leben Jesus anvertraut, hat drei Gewissheiten, die ich Ihnen nennen möchte. Erstens, die Liebe als Lebenskraft wird in uns wachsen. Überleg doch mal, was das bedeuten würde, wenn all die Menschen, die hier sitzen, wie viel sind wir, so um die 50, 60, kann das sein, 50, ja? 50 Mal wachsende Liebe und das in der Region Bruchköbel. Zweitens, Versagen, Schuld und Sünde werden vergeben und haben keine Macht mehr über uns, können uns nicht mehr niederdrücken. Jesus ist nämlich beides, Richter und Freund zugleich. Drittens, der Tod wird reduziert zum Eingangstor, zum ewigen Leben, einem Leben ohne Hass und nur noch in Liebe. Und da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Macht er mit? Chartern-Bus. Ja, auf, ab Richtung Himmel. Aber hier in der Welt müssen wir schon noch ein bisschen gemeinsam unterwegs sein. Es bleibt dabei, liebe und dann mache, was du willst. Und einige wissen schon, was jetzt kommt. Aber ich habe den Satz mittlerweile erweitert. In Bethlehem kam die Liebe Gottes zu uns Menschen in diese Welt. Auf Golgatha hing die Liebe Gottes zu uns Menschen an drei Nägeln. Hängen wir die Liebe zu Gott und den Menschen nicht an den Nagel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.